Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die Arabellion jährt sich zum 10. Mal und sie ist noch längst nicht zu Ende. Das führt der Nahost-Korrespondent Karim El-Ghouari in seinem Buch Repression und Rebellion aus. Im Anschluss bleibt es rebellisch mit dem soeben erschienenen Buch von Noam Chomsky, der zu globalem Ungehorsam aufruft, um unsere Zivilisation zu retten. Vor dem Holocaust-Gedenktag stellt sich immer wieder die Frage, wie künftig des größten Menschheitsverbrechens gedacht wird und wie junge Menschen auch ohne Zeitzeugen daraus lernen können. Mit Auschwitz als Lernort befasst sich das aktuelle Buch des Historikers und Geschichtsdidaktikers Christian Kuchler. Außerdem geht es heute bei Andruck um eine merkwürdige Männerfreundschaft, nämlich die zwischen dem Dichter Erich Fried und dem Neonazi Michael Kühnen. Und wir stellen eine Anleitung vor, wie man Verschwörungsmythen und Fake News kontert. Vor 10 Jahren, am 25. Januar 2011, fanden sich in Ägypten die Menschen zur ersten Großdemonstration gegen das Regime Mubarak zusammen. Den Anfang der Arabellion hatte zuvor Tunesien gemacht. Es folgten Ägypten, Libyen und später der Jemen. Und auch in anderen Staaten brachten die arabischen Aufstände autokratische Systeme ins Wanken. Seitdem ist die Region kaum zur Ruhe gekommen. Und in den vergangenen Monaten gingen in mehreren arabischen Ländern vor allem junge Demonstranten auf die Straße, um ihrem Unmut Luft zu verschaffen, wie im Libanon oder im Irak. Das legt den Schluss nahe, dass die arabischen Aufstände noch lange nicht vorbei sind. Der Journalist Karim El-Ghouari schaut in seinem Buch Repression und Rebellion daher nicht nur auf die Protestbewegungen im Jahr 2011 zurück, sondern analysiert auch die grundsätzlichen Probleme der Region. Hören Sie eine Rezension von Jan Kuhlmann.
Tunesien gilt als Musterland der arabischen Aufstände vor 10 Jahren. Den Tunesiern gelang es damals als ersten, ihren Langzeitherrscher Ben Ali zu vertreiben. Und nur Tunesien schaffte danach den Übergang in die Demokratie. Wenn auch auf einem steinigen Weg, der noch lange nicht zu Ende ist. Auch in anderen Ländern gingen die Menschen 2011 gegen ihre autokratischen Herrscher auf die Straße. Doch dort nahmen die Umbrüche einen ganz anderen Verlauf, wie der Journalist Karim El-Ghouari in seinem Buch »Repression und Rebellion« schreibt.
Es ist ein scheinbar düsteres Fazit, das ein Jahrzehnt nach dem Aufstand gegen die arabischen Diktatoren gezogen werden muss. Ägypten wird vom Militär regiert, in Syrien hat der Diktator gewonnen, regiert aber über einen Scherbenhaufen. Libyen versinkt im Chaos der Milizen und in einem blutigen Stellvertreterkrieg, genauso wie der Jemen. Und die ölreichen Golfstaaten werden autokratisch regiert wie eh und je.
El-Ghouari gehört zu den erfahrensten Kennern der Region. Seit fast 3 Jahrzehnten berichtet er für den österreichischen ORF und andere Medien über die arabische Welt. In seinem Buch beschreibt er, warum sich die großen Hoffnungen auf mehr Freiheit und Demokratie in der Region kaum erfüllt haben. In Kairo erlebte El-Ghouari aus nächster Nähe mit, wie erst Langzeitherrscher Hosni Mubarak stürzte und dann die islamistischen Muslimbrüder bei den Wahlen am stärksten abschnitten, bis sie vom Militär bei einem Putsch abgesetzt wurden. Für El-Ghouari ein Fehler, es wäre besser gewesen, wenn die Muslimbrüder in der Tagespolitik bloßgestellt worden wären.
So aber kann sich die Muslimbruderschaft bis heute als eine Art politischer Märtyrer und als legitim gewählter Vertreter präsentieren, dem die Macht von einer nicht gewählten Institution entrissen wurde. Oder in anderen Worten, in Ägypten hat das Gestrige, das Militär, das Vorgestrige, die Muslimbrüder, vollkommen ausgeschaltet und damit das Morgen blockiert.
Dass in Ägypten die alten Strukturen weiter an der Macht blieben, verdanken sie nicht zuletzt 2 mächtigen Verbündeten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. El-Ghouari nennt die beiden Staaten die heilige arabische Allianz, die ähnliche Interessen hätten wie einst die europäischen Staaten des Wiener Kongresses 1815. Angeführt werden sie von ihren de facto Herrschern, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem Kronprinzen von Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Deren anachronistische Herrschaft habe vor der Gefahr gestanden, im Mülleimer der Geschichte zu landen.
Es geht den beiden Kronprinzen heute darum, die in Aufruhr geratene arabische Welt wieder in ihrem Sinne in eine Ordnung zu bringen, die den Status quo ihrer Macht nicht gefährdet. Sie eint die feste Überzeugung, dass die Gesellschaft kein Mitspracherecht besitzt und dass dieser bestenfalls Rechte von oben, sprich von ihnen, gewährt werden. Jeder Versuch, sich diese Rechte von unten zu erkämpfen, ist ihnen zutiefst suspekt.
Geradezu schamlos habe die Heilige Arabische Allianz das Chaos der Aufstände als Rechtfertigung genutzt, einen demokratischen Übergang in der Region zu verhindern, schreibt El-Ghouari. Aber auch Europa sieht der Journalist in der Verantwortung. Den europäischen Staaten wirft er vor, mit den Autokraten zusammenzuarbeiten. In der für ihn irrigen Annahme, so ließe sich dauerhaft Stabilität erreichen. Oder um die Zahl der Migranten einzudämmen. Von Europas Eiertanz spricht El-Ghouari. Ein Punkt ist dem Journalisten in seinem Buch besonders wichtig. Es ist nicht in erster Linie der Islam, der für die Verwerfungen in der Region verantwortlich ist, sondern vielmehr das arabische Dreigestirn, wie er es nennt. Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Armut sei in vielen Ländern zur Norm geworden.
Mit Ausnahme Afrikas südlich der Sahara hat die arabische Welt die höchsten Raten extremer Armut weltweit. In Ägypten leben laut Definition des staatlichen Statistikamtes all jene unter der Armutsgrenze, die umgerechnet unglaubliche 1,30 Euro oder weniger am Tag zur Verfügung haben. Menschen, die unter diesen Umständen leben müssen, sind keine Randerscheinung und ihre Anzahl steigt.
Hinzu kommen Korruption und Vetternwirtschaft, beides in der Region weit verbreitet. Die Corona-Pandemie wird die Lage verschlimmern und das Unruhepotenzial weiter vergrößern. Für El-Ghouari ist deswegen klar, die Aufstände in der arabischen Welt gehen weiter, wie zuletzt erlebt im Libanon, im Irak und im Sudan, wo es zu Massenprotesten kam.
Es ist unübersehbar, dass immer mehr junge Araber und Araberinnen das enge Korsett ihrer vollkommen ineffektiven politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme ablehnen, die sie all ihrer Möglichkeiten berauben. Die Frage ist eigentlich nur, wann machen sie ihrem Ärger Luft? Wie werden sie ihre Stimme erheben und wo werden sie politisches Mitspracherecht fordern?
El-Ghouari sagt voraus, die Zeichen in der Nahostregion stehen weiter auf Sturm. Der Wettlauf zwischen arabischer Repression und arabischer Rebellion gehe weiter. Doch für die Autokraten ticke die Uhr, ist sich der Journalist sicher. Das klingt optimistisch, erweisen sich die autoritären Regime doch bislang als höchst widerstandsfähig, wenn nötig mit harter Gewalt. Den Demonstranten wiederum ist es bisher nicht gelungen, jenseits von Protesten politischen Einfluss zu gewinnen. El-Ghouari bietet zwar keine überraschenden Perspektiven, analysiert die Lage in der arabischen Welt aber fachkundig, schlüssig und mit klarer Linie. Das lesenswerte Buch eignet sich für alle, die sich einen Überblick über die komplexe Lage in der Region verschaffen wollen.
Jan Kuhlmann besprach Karim El-Ghouari, Repression und Rebellion, arabische Revolution, was nun? Bei Krämeyer und Scheriau erschienen, 224 Seiten, 24 Euro. Noam Chomsky mischt trotz seiner 92 Jahre immer noch mit in intellektuellen Debatten. Seit den 60er Jahren kritisiert er die US-amerikanische Politik und den Kapitalismus, die Bedrohungen durch Atomwaffen, den Vietnamkrieg, die globale Macht der Konzerne und zuletzt die katastrophalen Folgen des Klimawandels. In seinem neuesten Buch »Rebellion oder Untergang« ruft er zu globalem Ungehorsam auf, um unsere Zivilisation zu retten. Otto Langels stellt den Titel vor.
Noam Chomsky ist durch und durch ein Homo politicus. Bereits im Alter von 10 Jahren, so erinnert er sich gerne, schrieb er seinen ersten Artikel über die Einnahme Barcelonas durch Francos Truppen im Spanischen Bürgerkrieg und den Aufstieg des Faschismus in Europa. Und auch heute als 92-Jähriger wird er nicht müde, Vorträge zu halten, Interviews zu geben und Bücher zu schreiben. Sein jüngstes Werk trägt den programmatischen Titel »Rebellion oder Untergang«.
Seit 1945 haben wir das Nuklearzeitalter bis heute irgendwie überlebt, was an ein Wunder grenzt. Aber wir können nicht ewig auf dieses Wunder vertrauen. Und 1945 wussten wir noch nicht, dass die Menschheit in eine neue Epoche eintreten würde, die Geologen das Anthropozän nennen, eine neue geologische Epoche, in der menschliches Handeln die Umwelt zerstört.
An zahlreichen Beispielen belegt Noam Chomsky in klarer, verständlicher Sprache die drohende Gefahr des Untergangs nahezu aller Lebensformen auf diesem Planeten, die Menschen eingeschlossen. Es sei allein schlichten Zufällen oder dem Zögern einzelner Militärs zu verdanken, dass die Welt vor einem vernichtenden Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion bewahrt wurde. Eine vergleichbare Bedrohung sieht Chomsky in der wachsenden Umweltzerstörung und dem Klimawandel.
Praktisch jeden Monat kommt es zu neuen Temperaturrekorden. Gewaltige Dürren bedrohen das Leben von hunderten Millionen Menschen. Außerdem tragen diese Entwicklungen zu einigen der schrecklichsten Konflikte der Welt, wie in Darfur und Syrien, bei. Jedes Jahr sind durchschnittlich 31,5 Millionen Menschen vor Desastern wie Überflutungen oder Stürmen auf der Flucht. Und dabei handelt es sich um eine längst vorhergesagte Auswirkung der Erderwärmung.
Nun sind dies keine neuen Erkenntnisse. Aber Chomsky wendet sich zuallererst an das amerikanische Publikum, denn dort verharre ein Großteil der Bevölkerung, wie der Autor schreibt, kulturell in einer alten, vielfach traditionellen und vormodernen Haltung. Für 40% der US-Bürger sei das Überleben der Menschheit nur von nebensächlicher Bedeutung. Zwar glaubten 2/3 an die Realität des Klimawandels, aber der Anteil derer, die ihn als menschengemacht betrachteten und wissenschaftlicher Expertise vertrauten, sei weit geringer. Dessen ungeachtet verweist Chomsky auf zahlreiche wissenschaftliche Studien und bezeichnet die Republikaner als Hauptakteur der Umweltzerstörung in den USA. Diese leugneten systematisch den Klimawandel und betrieben eine dezidiert destruktive Umweltpolitik. Was ist zu tun angesichts dieses Szenarios?
Es wäre illusorisch zu erwarten, dass staatliche oder private Systeme organisierter Macht angemessene Schritte zur Bekämpfung dieser Krisen unternehmen, zumindest solange sie nicht durch eine permanente und engagierte Mobilisierung und Aktivität der Bevölkerung dazu gezwungen werden. Es geht um die Schärfung des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit der Bevölkerung für das Wesen und das enorme Ausmaß der Probleme, vor denen wir stehen.
Wie dies allerdings möglich sein soll angesichts der ungebildeten Massen, von denen Chomsky spricht, bleibt ein Rätsel. Der Autor beschränkt sich auf Schlagworte wie Aufklärung, Mobilisierung oder Engagement, lässt aber jede konkrete Umsetzung oder Handlungsanweisung vermissen. Noam Chomsky plädiert vage für Aktionen zivilen Ungehorsams, lehnt jedoch Akte sinnloser Gewalt ab.
Ich habe mich selbst sehr häufig an solchen Aktionen beteiligt, war etliche Male im Gefängnis und musste zeitweise mit einer langen Haftstrafe rechnen. Ich bin der Meinung, dass ziviler Ungehorsam eine legitime Taktik ist, aber die Art und Weise, wie er durchgeführt wird, ist meiner Ansicht nach oft nicht legitim. Er wird oft als eine Art von Zurschaustellung der eigenen Rechtschaffenheit praktiziert. Ich finde diese Art des Vorgehens nicht richtig.
Eine dritte tödliche Bedrohung neben der Erderwärmung und der Gefahr eines Atomkriegs sieht Noam Chomsky in jüngster Zeit in der Aushöhlung und Schwächung der Demokratie. Biete doch eine funktionierende Demokratie die einzige Hoffnung, die beiden anderen Gefahren abzuwenden. Diese neue Herausforderung hat einen Namen: Donald Trump. Zwar lehnt Chomsky eine simple Gleichsetzung Trumps mit den Diktatoren der 1930er Jahre ab, aber manche seiner Hasstiraden erinnern ihn an Reden Hitlers oder Mussolinis.
Daran muss ich unwillkürlich denken, wenn ich eine von Trumps Wahlkampfreden höre. Es gibt da gewisse Ähnlichkeiten, zum Beispiel seine sehr effektiven Manipulationstechniken, die ständige Flut von Lügen und Widersprüchen und so weiter. Er versteht es, seinen Lehrherren darin zu folgen, wie er die ihn bewundernden Massen kontrollieren kann.
Den Gefahren für Demokratie und Umwelt setzt Noam Chomsky seinen unverwüstlichen Optimismus und Idealismus entgegen, den Glauben an die Macht des Protests und die Überzeugungskraft der Argumente.
Das Kapital ist koordiniert und globalisiert. Gegen diese Front müssen die weltweiten Kämpfe gegen Unrecht und Unterdrückung ihre eigenen Formen von Interaktion und gegenseitiger Unterstützung entwickeln. Wir sollten an den Träumen von einer echten Internationale unbedingt festhalten.
Bisweilen kann man Noam Chomsky eine gewisse Naivität unterstellen, wie er seine Träume und Utopien bewahrt. Etwa, wenn er behauptet, die Atomkrise im Nahen und Mittleren Osten ließe sich einfach durch die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in der Region lösen. Doch sind es nicht alte Männer wie Bernie Sanders und Noam Chomsky, die der Jugend in dunklen Zeiten zumindest eine Stimme der Hoffnung geben?
Gibt Otto Langels zu bedenken nach der Lektüre von Noam Chomsky, Rebellion oder Untergang? Ein Aufruf zu globalem Ungehorsam zur Rettung unserer Zivilisation. Übersetzt von Michael Schiffmann, soeben im Westend Verlag erschienen. Die 128 Seiten kosten 15 Euro. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Dieser Satz von Theodor W. Adorno ist seit Jahrzehnten Anspruch an die Vermittlung des Nationalsozialismus und all der damit verbundenen Gräuel im Schulunterricht. Besuche in ehemaligen Vernichtungslagern oder anderen Gedenkstätten sind schon lange obligatorisch. Was das in der Praxis heißt und nutzt, dem ist der Historiker und Geschichtsdidaktiker Christian Kuchler nachgegangen. Er hat sich in seinem jetzt erschienenen Buch Lernort Auschwitz mit der Geschichte schulischer Gedenkstättenexkursionen von 1980 bis heute beschäftigt. Matthias Bertsch mit den Einzelheiten.
Jede Schülerin und jeder Schüler in Nordrhein-Westfalen sollten mindestens einmal die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht haben, um sich mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Mit diesem Vorsatz wurde vor gut 10 Jahren die Stiftung Erinnerung ermöglichen gegründet. Seitdem hat sie hunderte solcher Gruppenreisen finanziert. Doch was auf den ersten Blick so klar scheint, ist es auf den zweiten nicht. Die Frage nach dem Ziel dieser Fahrten. Christian Kuchler formuliert es als
gesellschaftliche Erwartungshaltung, ein Besuch in Auschwitz immunisiere gegen Antisemitismus und Rassismus und fördere zugleich die Ausprägung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins sowie einer demokratischen Grundhaltung.
Um zu überprüfen, ob dieses Ziel erreicht wird, hat der Historiker die Archive verschiedener Stiftungen durchforstet und die Berichte der beteiligten Schüler und Schülerinnen gelesen. Während die Reisen in das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau in den 80er Jahren oft auf wenige Stunden in Auschwitz I, dem ehemaligen Stammlager, beschränkt waren, sind seit gut 20 Jahren meist zwei Tage eingeplant. Der erste im Stammlager, der zweite in Auschwitz-Birkenau, dem eigentlichen Vernichtungslager. Im Unterschied zum Stammlager, das die Klassen im Rahmen einer Führung besichtigen, ist die Erkundung von Auschwitz-Birkenau auch ohne diese Leitung möglich.
Dass Schülerinnen und Schüler nicht nur passiv die Informationen des Guides aufnehmen und ihm von einer Station des Rundganges zur nächsten folgen, sondern sie sich weit mehr auf den historischen Ort einlassen können, spricht sehr für den Ertrag einer Exkursion nach Birkenau. Dies beginnt bereits mit dem Begehen und Erwandern der unvorstellbaren Ausmaße des Lagers, die direkte Rückschlüsse auf die historischen Ereignisse und die enorm hohe Zahl an Opfern zulassen.
Viele Jugendliche wählen in ihren Berichten Worte wie schockiert, bedrückt oder sprachlos, um ihre Gefühle in der Gedenkstätte zu beschreiben. Aber das sei noch kein Beweis, dass sie der Besuch in Auschwitz zu guten Demokraten mache, räumt Kuchler ein. Schließlich seien die Berichte keine persönlichen Tagebuchaufzeichnungen.
Vielmehr erstellten sie sie ganz bewusst für die ihre Reise finanziell maßgeblich fördernde Institution. Ein wesentlicher Grad an sozialer Erwünschtheit ist also bei den schriftlichen Abhandlungen immer mit zu bedenken.
Um besser zu verstehen, was die Schüler wirklich denken, hat Kuchler deswegen einige Gruppeninterviews mit ehemaligen Teilnehmern der Exkursionen geführt. Seine Hoffnung, hier würden die Jugendlichen lebhafter oder sogar kontrovers über ihre Erfahrungen in der Gedenkstätte diskutieren. Doch auch in diesen Gesprächen dominiert eine gewisse Uniformität. Aber ist das verwunderlich? Wer würde sich trauen, sich vor allem vor dem Mikrofon abweichend oder gar kritisch zur Reise nach Auschwitz zu äußern? Denn schließlich, so Kuchler,
sind die schulischen Reisen in einer strikten Einhaltung der Political Correctness gefangen. Sie sind geprägt von einer streng austarierten Gestaltung aller Gedenkformen und leiden an einer zunehmend perfektionierten Ritualisierung.
Das führt zu einem grundsätzlichen Problem im deutschen Erinnerungsdiskurs. Der Autor verweist auf den langjährigen Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, der konstatierte, dass der
Erinnerungsbegriff besonders für junge Menschen nicht mehr tauglich erscheine, ohne zugleich eine Schuldzuweisung an die nachwachsende Generation vorzugeben.
Darin liegt ein Dilemma der Auschwitzfahrten. Sie sollen keine Schuldgefühle wecken, doch zugleich will Kuchler die deutschen Schüler nicht aus der Verantwortung entlassen. In den Gedenkstätten stünden die Opfer im Vordergrund, aber die Beschäftigung mit Auschwitz müsse immer auch die Frage nach den Tätern beinhalten.
So leicht sollte man es Jugendlichen des 21. Jahrhunderts nicht machen, selbst wenn ihre Opas schon aufgrund des Alters tatsächlich keine Nazis mehr waren. Dass aber an der industriellen Ermordung von Millionen von Menschen nicht nur eine kleine Führungselite beteiligt war, muss mit Schülerinnen und Schülern immer wieder herausgearbeitet werden.
Gerade in diesem Punkt wäre es spannend gewesen, wenn der Autor die Frage nach der Zusammensetzung der Schülerschaft stärker zum Thema gemacht hätte. Rund ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland hat inzwischen einen Migrationshintergrund und damit keine Täter oder Mitläufer als Vorfahren. Fühlen sie sich ähnlich bedrückt in Auschwitz wie ihre bloß deutschen Mitschüler oder doch anders, weil sie sich intuitiv mit den Opfern identifizieren und es sich deswegen gewissermaßen leichter machen können? Der Schwerpunkt von Lernort Auschwitz ist die Auswertung der Exkursionsberichte. Diese aber bringen letztlich wenig neue Erkenntnisse. Und deswegen ist es gut, dass Kuchler am Ende seines Buches den Blick weitet. Anhand des WDR-Films Inside Auschwitz, das ehemalige Konzentrationslager in 360 Grad, diskutiert er die Option, Besuche in Auschwitz durch Virtual Reality zu ersetzen. Nicht nur in Zeiten von Corona ist das eine Alternative, die an der digitalen Lebenswelt der Schüler ansetzt. Doch trotz der vielfältigen Möglichkeiten virtueller Zeitreisen steht für Kuchler letztlich fest:
Der historische Geschehensort muss der Mittelpunkt von Gedenkstättenfahrten sein.
Christian Kuchler, Lernort Auschwitz, Geschichte und Rezeption schulischer Gedenkstättenfahrten 1980 bis 2019. Im Wallstein Verlag erschienen, Umfang 275 Seiten, Preis 26 Euro. Rezensent war Matthias Bertsch. In den friedensbewegten 80er Jahren waren die Gedichtbände von Erich Fried so etwas wie ein Must-Have in jedem eher linksorientierten Bücherregal. Der in Wien geborene Fried war 1938 als 17-jähriger Jude vor den Nazis nach England geflüchtet. Seine Lyrik war politisch und so waren seine Anti-Vietnam-Kriegsgedichte, ebenso sein politisches Engagement gegen die Politik Israels oder die Terrorismusbekämpfung in Westdeutschland Anlass für Kontroversen. Im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek lagert ein besonderes Dokument seiner Streitlust, ein Briefwechsel, den er ab 1984 ausgerechnet mit dem deutschen Neonazi Michael Kühnen führte. Der Kultursoziologe Thomas Wagner legt mit seinem Buch »Der Dichter und der Neonazi« eine Rekonstruktion dieser merkwürdigen Männerfreundschaft vor. Markus Heumann rezensiert.
Am 21. Januar 1983 wurden die Fernsehzuschauer in Norddeutschland und Berlin Zeugen eines veritablen Medienskandals, so sie im dritten Programm die Talkshow 3 nach 9 eingeschaltet hatten. Zu besichtigen war ein erzürnter Dichter, der sich über die kurzfristige Ausladung eines anderen Gastes echauffierte.
Ob man den einladen soll oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen, ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert. Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht hergekommen.
Der sich hier so erregte, war der Schriftsteller Erich Fried und der kurzfristig Ausgeladene war niemand anderes als die damalige Galionsfigur der bundesdeutschen Neonazi-Szene, Michael Kühnen. Von seinen bisherigen 27 Lebensjahren hatte er bereits 4,5 im Gefängnis verbracht, verurteilt unter anderem wegen Volksverhetzung und Verbreitung neofaschistischen Propagandamaterials. Nach seiner Haftentlassung 1982 setzte sich Kühnen sofort erneut an die Spitze der Aktionsfront Nationaler Sozialisten, die in seinen eigenen Worten nur einen Zweck besaß.
Das Ziel ist die Aufhebung des NS-Verbots und die Neugründung der NSDAP als legale Partei in Deutschland.
Dass dieser ebenso eloquente wie unverbesserliche Neonazi an einer Fernsehtalkrunde teilnehmen sollte, hatte bei Radio Bremen schon im Vorfeld der Sendung für solche Aufregung gesorgt, dass letztendlich Rundfunkrat und Programmdirektion intervenierten. Während am Sendeabend vor dem Studio antifaschistische Aktivisten demonstrierten und die verbliebenen Teilnehmer der Show, darunter Lea Roos als Moderatorin oder Dietrich Güstrow als früherer Wahlverteidiger von Widerständlern des 20. Juli 1944 Kühnens Ausladung ausdrücklich begrüßten, wurde sie von Erich Fried scharf kritisiert.
Man darf nicht tun, als ob Nazis völlig andere Menschen wären. Sie sind Menschen mit zum Teil ganz ehrlichen Ansichten, die nur verderblich sind.
Der ausgeladene Kühnen elektrisiert, solche Ambivalenzen von einem jüdischen Linken zu hören, ließ sich nach der Sendung in die Kantine des Bremer Funkhauses durchstellen, wo Gäste und Team noch beisammen saßen. An jenem Abend entspann sich ein längeres Telefonat zwischen dem Dichter und dem Neonazi, das in einen dauerhaften Gedankenaustausch mündete. Ein Schriftwechsel aus insgesamt 16 Briefen zwischen 1984 und 1987 ist erhalten geblieben. Kühnen saß ab 1985 erneut im Gefängnis, wo ihn Fried mehrfach besuchte. Im vorausgehenden Justizverfahren hatte Fried sich dem Gericht gar als Leumund für Kühnen angedient. 1986 schrieb er dem Inhaftierten:
Ganz gleich, für wie verwirklichbar oder unverwirklichbar ich dein Anliegen einer legalen Parteigründung halte, dass ich selbst dagegen bin, weißt du, aber ich werde dich nicht überzeugen können, halte ich es für ungerecht, dass auf dich mehrere Prozesse und womöglich daher mehrere separate Strafen für ein und dieselbe Sache zukommen sollen. Wenn ich dir also da helfen kann, will ich es gerne tun.
Was verband diese beiden Männer? Der Kultursoziologe und Journalist Thomas Wagner verortet als vielleicht wichtigste Gemeinsamkeit
ihre Bereitschaft, dem jeweils anderen eine aufrichtige, idealistische Motivation zu unterstellen.
Wahrscheinlich erkannten Fried und Kühnen einander auch spiegelbildlich in den Ächtungen wieder, die beide auch innerhalb ihres eigenen politischen Biotops erlebten. Während Kühnen, bekennender Homosexueller, in Haft saß, brachen draußen einige seiner Kameraden eine schwulenfeindliche Kampagne gegen den Inhaftierten vom Zaun. Auch dessen Bekanntschaft mit dem Juden Fried wurde in der Neonazi-Szene bestenfalls ambivalent gesehen, wenngleich Kühnen versuchte, seinem Brieffreund das Gegenteil vorzugaukeln. sein. Fried wiederum hatte als ausgewiesener Linker bis 1968 in London regelmäßig kalte Kriegstiraden via BBC in Richtung Ostblock geschickt und auch seine Bekanntschaft mit Kühnen irritierte viele Intellektuelle, wenngleich Thomas Wagner festhält:
Fried war es, der die Warnung ausgesprochen hatte, bei aller Feindesliebe nicht zu vergessen, dass viele von ihnen immer noch Feinde sind und ihrerseits oft gar nicht beseelt von Feindesliebe.
Anstelle einer chronologischen Darstellung fasst Wagner bestimmte Themen des Briefwechsels in Kapiteln zusammen. So versuchte Fried fast manisch, den Holocaust-Leugner Kühnen von der Ermordung seiner Großmutter im KZ zu überzeugen. Aufschlussreich ist hier der Mechanismus, mit dem Kühnen versucht, sein eigenes Weltbild zu schützen.
Zwar beteuert der Neonazi, Fried zu glauben, dass dessen Angehörige in Auschwitz umgekommen sind. Er halte es für möglich und schlimm genug, dass sie dort ermordet wurden, dass dies jedoch im Zusammenhang mit einem systematischen Völkermordprogramm geschah, dem 6 Millionen Menschen zum Opfer fielen, will er nicht wahrhaben.
Umso mehr irritiert, besonders in Frieds Zeilen, der überaus herzliche Umgangston mit dem politischen Kontrahenten, dem er, wie Wagner akribisch rekonstruiert, gar 2 seiner Gedichte widmete. Ganz offensichtlich sah er sich in der Rolle einer Vaterfigur, die dem 35 Jahre Jüngeren vieles verzieh. Erich Fried lag 1988 einem Krebsleiden. Michael Kühnen starb 1991 an AIDS. Mit hermetischen Weltbildern und Verschwörungstheorien aber hat sich unsere Gesellschaft heute mehr denn je auseinanderzusetzen, wie auch mit der Frage, inwieweit es nutzbringend ist, mit Extremisten jedweder Couleur einen konstruktiven Dialog zu suchen. Insofern ist dieses Buch ein hochaktuelles, obwohl es in der alten Bundesrepublik der 80er Jahre spielt.
Markus Heumann war das über Thomas Wagners Buch »Der Dichter und der Neonazi«, Erich Fried und Michael Kühnen, eine deutsche Freundschaft. Gerade bei Klett-Cotta erschienen, 172 Seiten, 20 Euro. Gerade in der Corona-Krise ist auffällig geworden, wie viele Menschen empfänglich für Verschwörungsbotschaften und Falschmeldungen sind. Auch im Kontakt mit Familie und Freunden. Wie soll man damit umgehen? Die österreichische Journalistin Ingrid Brodnich hat dazu jetzt eine Anleitung geschrieben. Der Titel: Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Stefan Fries stellt sie vor.
Fangen wir mit dem Begriff an. Ingrid Brodnich nennt sie Verschwörungsmythen. Das, was früher meistens als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, für das aber mittlerweile in Medien auch andere Begriffe verwendet werden.
Ich rede deswegen von Mythos oder von Erzählungen, weil das ja nicht Theorien in einem wissenschaftlichen Sinne sind, die man dann falsifizieren kann, sondern das Wesensmerkmal ist einerseits, dass überall ein großer Zusammenhang gewittert wird, also eine große Vorstellung, eine Legende, die alles erklärt, und dass dann auch Mechanismen greifen, die einen vor unliebsamen Fakten schützen.
Etwa die absurde Behauptung, das Coronavirus sei von Pharmafirmen gezüchtet worden, um uns durch die Impfung Chips zu implantieren. Derartige Erzählungen gab es zwar schon immer. Die Technologie Internet einerseits und verschiedene Krisen andererseits sorgen aber für eine größere Verbreitung und Akzeptanz, weil die Erzählungen einfache Erklärungen anbieten und Schuldige benennen. Ingrid Brodnik hat sich als Journalistin auf Themen wie Hassrede und Desinformation spezialisiert. In ihrem Buch Einspruch will sie vor allem Tipps geben, wie man mit Menschen umgehen kann, die an Verschwörungsmythen glauben. Diese als falsch oder lächerlich abzutun, helfe nicht weiter. Entscheidend sei, wie überzeugt der oder diejenige schon ist, damit man die passende Strategie verfolgen könne.
Zum Beispiel kann ein anderer Zugang sein, dass man jetzt nicht mit Fakten die Person zuschüttet, sondern dass man es umdreht und Fragen stellt. Zum Beispiel, warum glaubst du das? Warum glaubst du genau dieser Quelle? Warum findest du das so ansprechend? Weil mit Fragen manchmal Personen dazu motiviert werden können, ihre eigenen Vorstellungen näher zu inspizieren.
In ihrem Buch stellt Brodnik verschiedene Methoden vor. So empfiehlt sie, zu versuchen, auf einer sachlichen und wertschätzenden Ebene miteinander zu sprechen und die anderen nicht von oben herab zu behandeln. Wenn sie dazu aufruft, Betroffene daran zu erinnern, wie wichtig ihnen analytisches Denken ist, stellt sich aber die Frage, inwiefern das in der Praxis tatsächlich hilfreich ist. Denn oft wird man sich ja nicht mal über die Fakten einig. Schließlich glauben auch die Verschwörungsgläubigen, sie stützten sich auf Fakten. Hilfreich sei es, nach seriösen Quellen zu suchen, die nicht nur stimmen, sondern die der oder die Betroffene noch für vertrauenswürdig halte. Das klingt hilfreicher, wenn man mit Menschen diskutiert, zu denen man eine persönliche Beziehung hat, wirkt aber im Hinblick auf Online-Debatten weniger wirksam, für deren Einsatz sich das Buch laut Titel ebenfalls eigne. Das aber ist zu bezweifeln, zumal sich die Tipps vor allem auf persönliche Gespräche beziehen, ohne das Dritte zuschauen, wie bei Facebook oder Twitter, wo ein Einlenken oft schwerer fällt. Selbst ausprobiert hat Brodnik ihre Tipps nicht, räumt sie ein, zumal sie keine Freundin und keinen Bekannter direkt mit dem eigenen Verschwörungsglauben konfrontiert hat. Ihre Ratschläge beruhen vor allem auf journalistischer Recherche bei Expertinnen und Experten sowie bei Betroffenen. So hat sie mit einer Ärztin aus Berlin gesprochen, die sie im Buch zitiert.
Die hat immer wieder das Problem, dass ihr Vater gerade im Gesundheitsbereich Falsches verbreitet. Auch so unrealistische Empfehlungen, was gegen das Coronavirus zum Beispiel hilft. Und der Hintergrund ist einfach, dass der Angst um seine Gesundheit hat. Und was diese Frau macht, ist immer und immer wieder geduldig ihm erklären, warum das jetzt falsch ist. Und ich würde so zusammenfassen, die hat schon den Eindruck, dass es stückweit immer etwas bringt, weil er nicht zu 100% eingenommen ist von solchen Vorstellungen, sondern weil sie halt gut in seine Erwartungshaltung passen, aber weil er noch eine Vertrauensebene zu seiner Tochter hat, weil er weiß, die will ihm nur Gutes.
Neben Tipps für das Gespräch mit Betroffenen listet Brodnik in ihrem Buch auch die Strategien auf, mit denen Verschwörungsgläubige ihre Argumente verteidigen. Voreilige Schlüsse, anekdotische Beweise, schiefe Vergleiche. Sie erklärt, wie man mit Studien umgehen soll, die Betroffene falsch zitieren oder die selbst bei richtiger Zitierung in größeren Kontext eingeordnet werden müssen. Es geht um die Frage, wer als zuverlässige und vertrauenswürdige Quelle gilt. Trotz aller Vorschläge, Ingrid Brodnik stellt es selbst nicht als einfach dar, Verschwörungsgläubige von ihrem Aberglauben zu befreien. So kann ihr Buch auch nur eine Unterstützung sein.
Wir alle sind Kommunikatoren im Kleinen. Das heißt, wir alle sind manchmal in solchen mühevollen Diskussionen drin. Und es geht nicht darum, dass man das magische Argument findet und wenn man das äußert, dann ist alles gut und alles wird verstanden. Sondern es geht darum, immer und immer wieder es zu probieren, ob man ein Stück weit besser vordringt. Und vielleicht auch unterschiedliche Taktiken auszuprobieren, die dann eher greifen, wenn man Glück hat.
Dass dieses Buch nicht die eine Lösung bietet, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Die Aufgabe, die Gesellschaft wieder zumindest auf dieselbe Faktenbasis zusammenzuführen, ist zu groß für ein einziges Buch. Und so fügt es sich auch ein in eine Reihe ähnlicher Bücher, die in den letzten Monaten und Jahren dazu erschienen sind. Es kann bei der Aufgabe eine Hilfe sein.
Meint Stefan Fries über das Buch Einspruch: Verschwörungsmythen und Fake News kontern. In der Familie, im Freundeskreis und online von Inge Brodnik. Frisch im Brandstätter Verlag erschienen, 160 Seiten, 20 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag. Dann geht es unter anderem um die deutsche Drogeexportwirtschaft, wie es der Autor Andreas Nölke nennt. Mein Name ist Katrin Stüvesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.